Einleitung. Wie Sie es machen. Wer ist diese kleine Person? Und warum hat sie sich eine Perle in die Nase gesteckt? Stellen Sie sich bitte mal eine ganz andere Welt vor. Sie kommen mit Ihrem leuchtend roten Dreirad eines Morgens zur Arbeit. Und gerade in dem Moment, in dem Sie in eine Parklücke fahren wollen, schneidet Sie jemand mit einem SUV von Power Wheels und nimmt Ihnen den Parkplatz weg. Es stellt sich heraus, dass der mit dem SUV Frankie ist. Er ist neu in der Firma. Sie kennen ihn noch nicht gut. Ohne eine Spur von Frust winken Sie ihm fröhlich zu, rufen »Guten Morgen« und suchen sich einen anderen Parkplatz, der ein ganzes Stück vom Bürogebäude entfernt liegt. Aber so kommen Sie gleich zu einer kleinen Sporteinheit. Kaum, dass Sie von Ihrem Dreirad abgestiegen sind, werden Sie von Lucy entdeckt, die Sie vor einer Woche kennengelernt haben. Sie rennt so schnell sie kann auf Sie zu, um Sie mit einer dicken Umarmung zu begrüßen. Aus irgendeinem Grund haben Sie das Hemd falsch herum an. Ihr Haar ist total zerzaust und auf Ihrer Wange prangt eine Schokoladenspur von den Pfannkuchen mit Schokotropfen, die Sie zum Frühstück gegessen haben. Aber Lucy ist das egal. Tatsächlich merkt sie gar nichts davon, genauso wenig wie Sie. Sie sieht nur eine Person mit einem guten Herzen. Händchen haltend spazieren sie zusammen zur Arbeit. Später an diesem Vormittag sitzen sie in der Finanzbesprechung, die jedes Quartal stattfindet, sind begeistert und haben ein breites Lächeln im Gesicht, das die ganze Zeit nicht nachlässt. Wann immer möglich, versuchen sie einen Scherz anzubringen und ihre Kollegen machen noch mehr Scherze, weil sie wissen, dass sie sie damit zum Lachen bringen. Diese Besprechung macht wirklich Spaß, denken sie sich. In ihrem Kopf tauchen viele Fragen auf, die sie hemmungslos stellen, ohne sich Sorgen zu machen, man könnte sie für dumm halten. Ihr Ziel besteht einzig und allein darin, die Dinge besser zu verstehen, was am Ende der Besprechung auch der Fall ist. Sie haben absolut keine Angst, ihre Meinung zu sagen. Und tatsächlich wird jede ihrer Ideen von ihren Kolleginnen und Kollegen anerkannt. Im letzten Jahr haben ein paar ihrer Ideen die Firma mächtig vorangebracht. Aber sie finden, dass sie dafür noch keine angemessene Gehaltserhöhung bekommen haben. Deshalb machen sie ohne zu zögern einen Termin mit ihrer Chefin aus, um die Sache zu diskutieren. Ihre vielen ehrlichen Fragen und ihr bemerkenswertes Selbstvertrauen sorgen dafür, dass sie ihren Beitrag besser versteht. Mit der Folge, dass sie ihnen sogar eine höhere Gehaltserhöhung vorschlägt, als sie ursprünglich im Sinn hatten. Super! Dann können sie demnächst ein paar Spielsachen für ihre Geschwister kaufen. Sie stellt während der Besprechung auch fest, dass sie von allen in der Firma, die sie kennen, als die großzügigste und mitfühlendste Person angesehen werden. Als sie nach der Besprechung an ihrem Schreibtisch sitzen, arbeiten sie an einer wichtigen Vorlage, deren Deadline nächste Woche ist. Ein Abschnitt beschäftigt sich mit einem besonders kniffligen Problem, bei dem sie nicht ganz sicher sind, wie es zu lösen wäre. Das ist ein bisschen frustrierend. Doch sie fangen sofort an, in der dritten Person mit sich selbst zu sprechen, um die Sache zu durchdenken. Und das funktioniert. Sie können den Abschnitt erfolgreich fertigstellen. Und mit derselben Technik kriegen sie auch ihre Frustration in den Griff. Da sie so gerne Sport treiben, fällt es ihnen schwer, lange am Schreibtisch zu sitzen. Deshalb findet die Besprechung am Ende des Vormittags während eines Spaziergangs statt. Ihre Mittagspause nehmen sie heute später als die meisten anderen. Nicht, weil sie zu viel zu tun haben, sondern weil sie einfach noch nicht hungrig sind. Sie essen nämlich nur, wenn sie hungrig sind und hören auf, wenn sie satt sind. Ohne unnötige Snacks zwischendurch. Am Nachmittag sind sie auch nicht müde, weil sie sich nicht vollgestopft haben und weil sie gut ausgeruht sind. Letzte Nacht haben sie 11 Stunden geschlafen und am Spätnachmittag machen sie regelmäßig ein Nickerchen. Als sie später im Laufe ihres Arbeitstages am Druckerraum vorbeikommen, bemerken sie, dass Frankie mit dem IT-Support telefoniert, weil er irgendein Dokument nicht vom gemeinsamen Laufwerk laden kann. Sie hören, wie er offensichtlich frustriert sagt, »Das habe ich schon probiert!« Also denken sie, hilfsbereit wie sie sind, nicht daran, dass er ihnen am Morgen den Parkplatz weggenommen hat, sondern bitten ihn höflich, das Telefongespräch zu beenden und verbringen die nächste Viertelstunde damit, zusammen mit ihm das Problem mit dem Laufwerk zu lösen. Wenn jemand ihre Hilfe braucht, helfen sie, das steht außer Frage. Dies, meine Freundinnen und Freunde, war ein Blick in die schöne Welt der Kleinkinder. Eine Welt voller Staunen, Begeisterung und echtem Glück. Ein Ort, an dem vollkommene Ehrlichkeit herrscht, unerschütterliches Mitgefühl, kaum eine Beurteilung aufgrund der äußeren Erscheinung, dazu der Antrieb, aktiv zu sein und sich angemessen zu ernähren. Ein Ort der endlosen Ideen und der Lust am Ausprobieren. Natürlich gibt es Dinge, die ich weggelassen habe. Zum Beispiel die 5 Minuten, in denen sie geweint und gebrüllt haben, weil sie ihren Kugelschreiber verlegt hatten. Oder die zahlreichen blauen Flecken, die ihre Kolleginnen und Kollegen sich an Couchtischen und anderen Möbeln zugezogen haben, weil sie herumrannten und glaubten, sie könnten fliegen. Und die vollgekackten Windeln bei der morgendlichen Besprechung. Doch in diesem Buch geht es nun einmal um die positiven Seiten. Es geht darum zu betonen, wie wir von diesen kleinen, schlauen Rackern lernen können, unser Arbeits- und Privatleben zu verbessern und wie wir mit ihrer Hilfe ganz allgemein bessere Menschen werden können. Würde es Ihnen gefallen, zu allen Menschen großzügig und freundlich zu sein? Auch zu denen, die sich in der Vergangenheit egoistisch verhalten haben? Würde es Ihnen Freude bereiten, sich besser zu ernähren und Ihr Gewicht unter Kontrolle zu bekommen? Und würde es Ihnen gut tun, bei der Arbeit so angstfrei zu sein, dass Sie alle erdenklichen Fragen stellen und sich dabei wohlfühlen könnten? Wie wäre das, wenn Sie die Fähigkeit und das Selbstvertrauen besäßen, im Privat- und Berufsleben mehr Risiken einzugehen? Ich bin sicher, das würden wir uns alle wünschen. Doch in den Jahrzehnten, die seit unserer eigenen Kleinkinderzeit vergangen sind, hat das Leben die meisten von uns in eine andere Richtung geführt. Höchste Zeit also, dass wir wenigstens teilweise an diesen wunderbaren Ort zurückkehren. Verstehen Sie dieses Buch gern als Erinnerung an eine Lebensphase, die Sie wahrscheinlich gar nicht mehr so gut in Erinnerung haben. Eine Phase, in der Sie all das, was ich Ihnen als Wunschbild vor Augen geführt habe, konnten und wussten. In diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen, warum es wichtig ist, wie ein Kleinkind zu handeln. Treten wir für einen Moment einen Schritt zurück und betrachten die magische Kleinkindzeit etwas genauer. Jene Zeit, in der Kinder ihre ersten Schritte machen, in der sie lernen zu sprechen und zu singen, in der sie ihre eigenen einzigartigen Tanzbewegungen erfinden. Diese Lebensphase beginnt mit einem Jahr und erstreckt sich etwa bis zu einem Alter von 3 Jahren. Hier gibt es unterschiedliche Definitionen. Es ist eine Zeit der Entdeckungen und des Lernens neuer Fähigkeiten, die nahtlos in die nächste Phase übergeht, die Vorschulzeit. Vorschulkinder sind 3 bis 5 Jahre alt. Sie stellen jede Menge Fragen, malen wunderbare Bilder, zumindest in den Augen ihrer Eltern, und lernen, die Toilette zu benutzen. In diesen 2 Lebensphasen, wenn die Kinder ständig mit neuen Aufgaben konfrontiert sind und die Welt kennenlernen, zeigen sie einige der besten Eigenschaften, die wir als Menschen haben können. Dieses Buch konzentriert sich auf genau diese 2 Lebensphasen und zieht dafür hauptsächlich Forschungsergebnisse heran, die sich mit Kindern zwischen 1 und 5 Jahren beschäftigen. Ich erwähne das, weil ich den Begriff Kleinkind im Folgenden ganz allgemein für diese 2 Phasen verwende, die auf die Säuglingszeit bis zu 1 Jahr folgt und der mittleren Kindheit ab 5 Jahren vorausgeht. Wie kommt es nun, dass Kleinkinder eine so bemerkenswerte Offenheit, Hingabe an ihr Tun und unvergleichliche Neugier zeigen? Die Antwort ist einfach. Ihre Gehirne unterscheiden sich von denen Erwachsener. In der frühen Kindheit vollzieht sich ein schnelles Wachstum und eine starke Entwicklung des Gehirns. Und dieses Gehirn ist von der Evolution auf Lernen ausgerichtet worden, oft mehr als das von Erwachsenen. Neuronen, also Gehirnzellen, haben Synapsen, die für die Kommunikation mit anderen Neuronen sorgen. Bei der Geburt hat jede Gehirnzelle etwa 2500 Synapsen. Im Alter von 2 Jahren sind es 15.000. Die Fähigkeit des Gehirns, solche Kommunikationswege zu schaffen und zu reorganisieren, nennt man Neuroplastizität. Und genau diese Flexibilität erlaubt es Kleinkindern, anders zu denken und erstaunlich schnell zu lernen. Mit der Zeit durchläuft das Gehirn aber natürlicherweise einen Prozess, bei dem Synapsen wieder abgebaut werden, sodass bei Erwachsenen nur noch halb so viele Synapsen vorhanden sind. Sie können also aufgrund Ihrer Erfahrung möglicherweise Muster erkennen und damit viel schneller als ein Kleinkind zu Schlussfolgerungen kommen. Doch Kleinkinder sind für alle Möglichkeiten offen und lernen, was auch immer es in jeder beliebigen Situation zu lernen gibt. Ein zweiter Grund, warum das Gehirn eines Kleinkinds sich von dem eines Erwachsenen unterscheidet und warum sie sich so anders verhalten, liegt in der noch nicht vollendeten Entwicklung des präfrontalen Kortex. Dieser Bereich des Gehirns ist verantwortlich für unsere Handlungskontrolle und insofern auch zuständig für zielgerichtetes Verhalten. Wichtige Funktionen wie Planung und die Nutzung des Kurzzeitgedächtnisses, um Informationen greifbar zu halten, solange wir sie akut brauchen, sind Beispiele für die Arbeit des präfrontalen Kortex. In diesem Bereich verfügen Kleinkinder ganz klar über weniger Fähigkeiten als ältere Kinder und Erwachsene. Andererseits hat ein unterentwickelter präfrontaler Kortex verschiedene Vorteile. So zeigen Erwachsene wesentlich mehr selektive Aufmerksamkeit, weil sie sich nur auf die relevantesten Informationen konzentrieren. Ihr präfrontaler Kortex filtert all das heraus, was das Gehirn für irrelevant hält. Kleinkinder verteilen ihre Aufmerksamkeit viel breiter, sodass ihnen mehr Details auffallen. Ich sehe das am besten, wenn ich mit meiner Tochter Aria spazieren gehe. Wenn ich allein unterwegs wäre, würde ich den Weg zur Kita in 5 Minuten schaffen. Mit ihr zusammen brauche ich eher 15 Minuten. Das liegt nicht nur an ihren kurzen Beinen, sondern daran, dass sie Dinge bemerkt, die mir gar nicht auffallen und stehen bleiben muss, um sie genau zu betrachten. Obwohl sie diesen Weg nun schon hunderte Male gegangen ist, findet sie immer wieder etwas Neues, wozu sie mir eine Frage stellen muss. Da ist ein Vogel, den sie noch nie gehört hat, der Duft von nassem Gras nach dem Regen, eine Wolke, die vielleicht aussieht wie ein Hase. Diese Aufmerksamkeit des Kleinkinds auf viele Details sorgt dafür, dass sie Informationen besser sammeln als Erwachsene. Und das wiederum führt zu einer besseren Anpassungsfähigkeit an verschiedene Situationen. Eine weitere Folge des noch nicht ausgereiften präfrontalen Kortex ist Kreativität. Kinder denken viel flexibler als Erwachsene. Sie können zum Beispiel einem einzigen Gegenstand verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zuordnen. Wenn Erwachsene ein Objekt sehen, verbinden sie es automatisch mit bestimmten Funktionen. Und zwar aufgrund früherer Erfahrungen und mit Hilfe ihres ausgereiften präfrontalen Kortex. Kleine Kinder haben diese Angewohnheit nicht, was eine Erklärung dafür liefert, warum Kindergartenkinder bei der Marshmallow-Challenge so gut abschneiden. Dabei geht es darum, aus 20 Spaghetti, 1 Meter Klebeband, 1 Meter Schnur und 1 Marshmallow möglichst schnell eine freistehende Struktur zu bauen. Kindergartenkinder schlagen bei dieser Aufgabe Studierende an der Business School, Anwälte und die meisten anderen Erwachsenen. Bei Testreihen mit verschiedenen Gruppen gab es nur 2, die den Kindergartenkindern überlegen waren. Architektinnen und Ingenieure bilden die eine, CEOs die 2. Gruppe, aber nur, wenn sie von einer ausführenden Kraft unterstützt wurden. CEOs allein konnten die Kindergartenkinder nicht schlagen. Einer der größten Unterschiede bei der Herangehensweise an die Aufgabe liegt darin, dass Erwachsene ihr Handeln planen, während Kinder immer wieder verschiedene Prototypen bauen und ihr Design dabei verbessern. Der unausgereifte präfrontale Kortex kann also in neuartigen Situationen ein Vorteil sein. Wenn wir älter werden und unser präfrontaler Kortex ausreift, gewinnen wir zwar Handlungsfunktionen, verlieren aber gleichzeitig einige der natürlichen Fähigkeiten, die wir hatten, um zu forschen, zu lernen und kreativ zu sein. Und, zu guter Letzt, besitzen kleine Kinder eine dominierende rechte Gehirnhälfte. Diese rechte Gehirnhälfte fokussiert sich nicht auf Logik, wie es die linke Gehirnhälfte tut, sondern ist eher emotional, nonverbal und experimentell ausgelegt. Das zeigt sich bei Kleinkindern auf verschiedene Weise. Sie leben im Augenblick und gehen Risiken ein. Sie wagen Sprünge aus großer Höhe, jagen Tiere und lassen alles stehen und liegen, um einem fremden Menschen zu helfen. Sie sind impulsiv, oft auf eine Weise, die wir nur bewundern können. Sie müssen nicht einen ganzen Tag lang nachdenken, mit Kolleginnen diskutieren und allerlei Pro und Contra abwägen. Sie treffen schnelle Entscheidungen Und da sie über ein hohes Maß an Empathie verfügen, sind es oft gute Entscheidungen. Manchmal verletzen sie sich. Doch ihre Fähigkeit, ständig ihre physischen und kognitiven Grenzen zu überschreiten, erweitert ihr Selbstvertrauen beim Umgang mit neuen Aufgaben. Wenn Kleinkinder älter werden und ihr Gehirn ausreift, übernimmt die linke Gehirnhälfte mehr Aufgaben. Dann erwacht der Drang, die Welt besser zu verstehen. Die ständigen Warum-Fragen setzen ein. Da die linke Gehirnhälfte zu diesem Zeitpunkt noch nicht so stark ist wie die rechte, haben Kinder keine Angst, jede nur mögliche Frage zu stellen, die ihnen in den Sinn kommt. Hierin unterscheiden sie sich von Erwachsenen, die vielleicht das Gefühl haben, eine Frage sei peinlich oder unangemessen. Kleinkinder sind auf ihre Ziele konzentriert, lernen, verstehen und ein möglichst intensiver Umgang mit den Menschen und ihrer ganzen Umgebung. Das erwachsene Gehirn mit seinen verengten synaptischen Kommunikationswegen, einem ausgereiften präfrontalen Kortex und einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen den Gehirnhälften hat viele Vorteile. Erwachsene können komplexe Aufgaben in die Zukunft hineinplanen, können ihre Fähigkeit zum Nachdenken nutzen und Entscheidungen treffen, die einem logischen Muster folgen. Doch dieser Reifungsprozess geht auch mit Verlusten einher. Wir verlieren Kreativität, Spontanität, Neugier, Furchtlosigkeit und den intensiven Drang zu lernen und neue Hypothesen auszuprobieren. Unser Glück, dass die Neuroplastizität auch im gesamten Erwachsenenalter erhalten bleibt. Wir können unser Gehirn jederzeit neu formen, uns verbessern und von anderen lernen. In diesem Buch werden wir vielerlei Wege erkunden, auf denen Kleinkinder die besten Lehrer für unsere Selbstverbesserung sind. Schon lange wollte ich dieses Buch schreiben. Als Forscher und Kinderarzt, der sich auf Notfallmedizin bei Kindern spezialisiert hat, habe ich das große Privileg, ständig mit Kindern umzugehen. Ich erlebe sie bei voller Gesundheit, mit überbesorgten jungen Eltern, die ihr Baby zu mir bringen, weil es Nahrung erbricht. Und ich erlebe sie, wenn ihr Leben am seidenen Faden hängt, wie bei dem 6-Jährigen, der beim Radeln von einem Auto angefahren wurde. Außerdem bin ich stolzer Vater eines Kleinkinds. Einige von Ihnen haben vielleicht auch das Glück, mit Kindern zu arbeiten oder eigene Kinder bzw. Enkelkinder zu haben. Doch selbst wenn Sie nicht regelmäßig mit Kindern zu tun haben oder sie nicht einmal mögen, wir können viel von ihnen lernen. Glauben Sie den Bildern aus dem Fernsehen oder der Popkultur nicht, die Ihnen weismachen wollen, Kleinkinder würden einen Wutanfall nach dem anderen bekommen und Essen durch die Gegend werfen. Eher informelle Definitionen des Begriffs Kleinkind, zum Beispiel als eine Kreuzung aus Soziopath, tollwütigem Tier, Cockerspaniel, Dämon und Engel, taugen auch nicht viel. Es gibt viele Missverständnisse über Kleinkinder. Wer mit ihnen arbeitet oder welche großgezogen hat, weiß es besser. Allen Behauptungen zum Trotz gibt es so etwas wie die Trotzphase nicht. Jedenfalls nicht, wenn man dieses Alter aus einem Blickwinkel betrachtet, der die Entwicklung angemessen berücksichtigt. Ebenso wenig wie den Zuckerrausch oder die mäkeligen Esser. Tatsächlich sind Kleinkinder unglaublich sanfte, liebevolle Seelen und in vielen Bereichen wesentlich weiter fortgeschritten in ihrem Denken und Handeln als Erwachsene. Es gibt viele ausgezeichnete Bücher darüber, wie man sein Kind zu einem glücklichen, gesunden Menschen erzieht. Dieses Buch ist anders. Es bringt auch keine lustigen Zitate aus Kindermund, obwohl ich die liebe. In diesem Buch sind die Rollen umgekehrt. Ich möchte Ihnen viele verschiedene Wege aufzeigen, wie diese intelligenten, neugierigen kleinen Menschen Sie lehren können, Ihr Arbeits- und Privatleben besser zu gestalten. Ich werde dabei auf eine Vielzahl interessanter Studien eingehen, die uns helfen zu verstehen, warum Kleinkinder in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Weise reagieren. Es geht mir darum, Ihnen zu zeigen, wie viel besser unser Erwachsenenleben sein könnte, wenn wir einige oder alle Wesenszüge von Kleinkindern übernehmen würden. An dieser Stelle gilt mein Dank all den Forscherinnen und Forschern, deren Studien ich für dieses Buch heranziehe. Alles an diesen Studien war großartig, vom Aufbau bis zu den objektiven Analysen, und es war mir eine Freude, die wichtigsten auszuwählen. Ich möchte auch betonen, dass die Forschenden im Umgang mit Kleinkindern ganz eigenen Herausforderungen begegnen mussten. In der Forschung werden bestimmte Personen oder Subjekte, wie sie in diesem Zusammenhang genannt werden, ausgeschlossen, weil sie einige Kriterien für die jeweilige Studie nicht erfüllen. Es kann zum Beispiel sein, dass sie zu jung oder zu alt für ein bestimmtes Medikament oder einen Impfstoff sind. Ich fand es interessant, von den Gründen zu lesen, warum bestimmte Kleinkinder von Studien ausgeschlossen wurden. Mangelnde Impulskontrolle, fehlende Kooperation, sinnlose Bemerkungen oder die Tatsache, dass sie versuchten, die Studienleiterinnen auszutricksen. Wie auch immer. Dieses Buch soll keinen umfassenden Überblick über die gesamte Forschungsliteratur zum Thema Psychologie und Entwicklung von Kindern liefern. Es handelt sich vielmehr um eine Darstellung der wichtigsten und interessantesten Studien im Hinblick auf die Frage, was wir von unseren Lehrerinnen und Lehrern im Kleinkindalter lernen können. Ich werde technische Details und Analysen dabei vernachlässigen und stattdessen versuchen, die Fakten so zu präsentieren, wie sie in der Studie stehen, hier und da mit meinen eigenen Interpretationen. Einige Themen sind vielleicht etwas kontrovers, auch das habe ich entsprechend vermerkt. Lassen Sie uns also loslegen und die wunderbare Welt entdecken, in der diese kleinen Menschen denken und funktionieren. In den 10 folgenden Kapiteln werden wir ein breites Themenspektrum betrachten: Schlaf, Teamwork, Umgang mit Risiken und vieles mehr. Am Ende jedes Kapitels finden Sie ein paar entscheidende Lerninhalte, handhabbare Themen, die Sie in Ihrem eigenen Privat- und Berufsleben umsetzen können. Um das gesamte Buch zusammenzufassen, habe ich am Ende einen Kleinkind-Tagesplan eingefügt, den Sie für Ihr tägliches Leben nutzen können. Der einzige Rat, den ich Ihnen darüber hinaus gebe, ist der folgende: Beobachten Sie Kleinkinder, pflegen Sie Umgang mit ihnen. Sie werden viele der Themen, die in diesem Buch aufgezeigt werden, wiedererkennen. Und Sie werden wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten entdecken, wie Ihnen das Denken und Handeln nach Art von Kleinkindern in Ihrem Leben helfen kann. Denken Sie daran. Irgendwann in Ihrem Leben waren Sie schon einmal so. Sie müssen nur ein paar Schritte zurückgehen, um Ihr glücklicheres, gesünderes Selbst wiederzufinden.